Die Straße rannte in das Auto hinein mit immer steigender Schnelligkeit. Sie kam in die Nähe des Funkturms.
»Wird das noch fertig gebaut?«
schrie Kringelein und zeigte auf die Ausstellungshallen.
»Das ist schon fertig«,
wurde geantwortet. Kringelein wunderte sich. Hier war alles kahl wie im Werk, aber es sah nicht hässlich aus wie das Werk in Fredersdorf. »Komische Stadt«, sagte er kopfschüttelnd. Er bekam einen Stoß, dass sich ihm die Kopfhaut zusammenzog, aber das bedeutete nichts. Geigern hatte nur beim Nordtor der AWUS gehalten und es ging schon wieder weiter.
»Jetzt geht's los«,
sagte er, und noch bevor Kringelein etwas begriffen hatte, war es losgegangen. Es fing an mit einer Luft, die immer kälter wurde, immer steifer und die schließlich ganz hart gegen sein Gesicht schlug wie mit Fäusten. Der Wagen bekam eine Stimme und sang von unten herauf und immer höher. Zugleich geschah etwas Grässliches in Kringeleins Beinen. Sie füllten sich mit Luft gleichsam. Es stiegen Blasen in seinen Knochen hoch, dann wollten ihm die Knie zerplatzen. Atmen konnte er schon mehrere unglaublich lange Sekunden nicht, und ein paar Augenblicke lang dachte er, jetzt sterbe ich. So ist das also. Ich sterbe.
Donnerwetter, dachte Kringelein.
Er schluckte seinen geängstigten Adamsapfel hinunter, er beugte sich vor und legte sich in die vorwärts reißende Bewegung hinein. Plötzlich überkam ihn der grelle und erschreckend neue Genuss der Gefahr. Noch schneller, verlangte ein unbekannter, tobsüchtiger Kringelein in seinem Innersten. Der Wagen willfahrte. 115. Ein paar Augenblicke lang hielt er sich auf 118. Kringelein gab es jetzt endgültig auf zu atmen. Er hätte jetzt so hineinsausen mögen in etwas Schwarzes. Kein Spitalbett, dachte es in ihm. Lieber Schädelbruch. Die Luft wurde weicher und strömte in seine Kehle ein. Der Kilometerzeiger sank auf 60. Die Nadel tanzte noch ein bisschen. 50. 45. Sie verließen die AWUS beim Südtor und fuhren nun ganz bürgerlich zwischen den Wannsee-Villen dahin.
»So, jetzt ist mir leichter«, sagte Geigern und lachte mit seinem ganzen Gesicht.
Kringelein holte seine Hände aus den Lederkissen, in die er sie bisher genagelt hatte, er löste vorsichtig den Krampf aus seinen Kiefern, den Schultern, den Knien. Er fühlte sich völlig erschöpft und völlig glücklich.
»Mir auch«, erwiderte er wahrheitsgemäß.
Er sprach recht wenig, während sie nachher auf der leeren Glasterrasse eines Restaurants über dem Wannsee saßen und die vermummten Segelboote schaukeln sahen. Er musste den Eindruck verarbeiten, den er erlebt hatte, und das war nicht ganz einfach. »Was ist denn Schnelligkeit?«, dachte er. »Man kann sie nicht sehen und nicht greifen. Und dass man sie messen kann, ist wahrscheinlich auch nur Schwindel. Wieso geht sie denn so durch und durch und ist noch schöner als Musik?
»Ich bin Ihnen zu größten Dank verpflichtet für die wunderbare Fahrt«, sagte er in seiner feierlichen Bemühung um gewählte Ausdrucksweise, die den Kreisen entsprach, in denen er jetzt lebte.
Geigern winkte ab. »Es macht mir Spaß«, sagte er. »Sie erleben das zum ersten Mal. Man findet so selten Menschen, die etwas zum ersten Mal erleben.« Er knackte seine hübschen Zähne ein bisschen aufeinander und dachte an die Grusinskaja. Es saß ihm eine fressende Ungeduld in den Knochen. Die Zeit, bis er ihre zarte, hilfsbedürftige kleine Person wieder in den Händen halten und ihre Zwitscherstimme eines traurigen Vogels wieder hören konnte, war eine unabmessbare Öde. 3 Tage gab er sich, innerlich strampelnd vor Ungeduld, um auf irgendeine Weise einige tausend Mark flott zu kriegen, mit denen er seine Kumpane beruhigen und ungestört nach Wien reisen konnte. Vorläufig gab er sich alle Mühe um Kringelein und hoffte auf irgendeine Wendung zu seinen Gunsten.
»Was kommt jetzt an die Reihe?«,
fragte Kringelein und schielte aus treuen und dankbaren Augen zu ihm auf. Geigern fand ihn sympathisch, diesen stillen Provinzialen, der hier saß wie ein Kind bei der Weihnachtsbescherung. Menschenfreundlichkeit und Wärme lagen so tief in seinem Wesen verankert, dass seine Opfer davon stets eine gehörige Menge zugeteilt empfingen.
»Jetzt wird geflogen«, sagte er mit dem beschwichtigenden Ton einer Kinderfrau. »Das ist sehr hübsch und ganz ungefährlich. Viel ungefährlicher als so eine fixe Autofahrerei. Als Kringelein auszog, um das Leben zu suchen, schwebte ihm etwas Nebelhaftes und Gestaltloses vor. Aber etwas Gepolstertes, Gebauschtes, mit Faltenwurf und Fransen und vielem Zierat großer Ornamente, weiche Betten, volle Schüsseln, üppige Frauen, gemalte und wirkliche. Jetzt, da er das Leben spürt, da er, wie es scheint, mittendrin schwimmt, hat alles ein anderes Gesicht. Anforderungen werden gestellt, ein scharfer Wind schneidet um die Ohren und man muss Mauern von Beklemmung und Gefahr durchstoßen, um zu dem einen süßen, berauschenden Tropfen Lebensgefühl zu kommen.
Geigern kommt mit dem Piloten daher, einem höflichen Herrn mit den O-Beinen eines ehemaligen Kavallerieoffiziers. Geigern scheint hier draußen Stammgast zu sein. Jedermann grüßt und kennt ihn. »Gleich geht es los«, verkündet Geigern. Kringelein, der nun schon Erfahrungen darin hat, was Geigern losgehen nennt, erschrickt tief. »Hilfe«, denkt er. »Hilfe. Ich will nicht fliegen.« Aber er spricht das beileibe nicht aus. »Starten wir schon?« fragt er weltmännisch. Er ist stolz auf das Wort, das er zum ersten Mal in seinem Leben gebraucht.
Dann sitzt Otto Kringelein angeschnallt in der kleinen Kajüte auf einem bequemen Lederstuhl und startet in das Graublau des Märzhimmels hinauf. Erst ist es nicht anders wie ein holpriges Autofahren. Dann beginnt die Maschine einen eiligen und höllenhaften Lärm zu machen. Plötzlich stößt sie die Erde hinter sich zurück und steigt. Jetzt sitzt das Unheimliche nicht in den Beinen, wie bei der 120-Kilometer-Fahrt, sondern im Kopf. Kringeleins Schädelknochen summen. Sie werden dünn, sie werden ganz gläsern, so dass er die Augen einen Moment schließen muss.
»Luftkrank?«
fragt Geigern in seine Ohren schreiend und überlegt, ob er hier im Flugzeug Herrn Kringelein dazu bringen könnte, ihm 5.000 Mark zu geben oder nur 3.000 oder in Gottes Namen 1.500, mit denen die Hotelrechnung und die Reise nach Wien bezahlt werden könnte.
»Ist Ihnen schlecht? Haben Sie schon genug?«
fragt er höflich dazu. Kringelein reißt sich voll Tapferkeit zusammen und erwidert ein munteres Nein.
300 Meter Höhe, 180 Geschwindigkeit,
schreit Geigern ihm in die summenden, knatternden Ohren. Mit einem Male wird alles sanft und leicht und glatt. Die Maschine klettert nicht höher, sie sinkt sich mit ihrer metallenen Motorenstimme in eine Kurve und zieht vogelhaft davon über der klein gewordenen Stadt. Kringelein wagt es, hinauszuschauen. Er löst seine zugekrampften Lippen und lächelt kindlich. Er fliegt. Er hat es ausgehalten. Sehr gut ist ihm. Und er spürt heftig und ganz neu sich selbst. Zum dritten Mal geschieht es ihm an diesem Tag, dass eine Angst von ihm abfällt und ein Glück daraus wird. Die Straßen hinter dem Tempelhofer Feld legten sich bei der Rückfahrt dem neuen Kringelein aufs Herz. Sie glichen so den trübseligen Straßen von Friedersdorf. Erst beim Halleschen Tor ermunterte er sich wieder und voll Hunger und Herzenshöflichkeit fragte er, »Was haben Herr Baron jetzt weiter mit uns vor?«
»Jetzt muss ich für meine Person zurück ins Hotel. Ich habe um 5 Uhr eine Verabredung. Kommen Sie doch mit, ich will ein bisschen tanzen«, fügte Geigern hinzu, als er Verlassenheit und redliche Betrübnis in Kringeleins Augen gewahr wurde.
»Besten Dank. Ich schließe mich gerne an. Ich sehe gerne zu. Leider kann ich nicht tanzen.«
»Ach was! Tanzen kann jeder Mensch«, sagte Geigern.
Darüber dachte Kringelein nach, bis weit in die Friedrichstraße hinein.
»Wir gehen also tanzen«, sagte er flott. »Ich bin Herrn Baron sehr verpflichtet, wenn Herr Baron mich unter seinen Schutz nimmt. Und was könnte am Abend geschehen?«
»Das Beste, was Sie heute mitmachen können, ist der große Boxkampf in der Sporthalle«, sagte Geigern. »Wir wollen sehen, ob der Portier noch eine Karte hat.«
»Kommen Sie mit, Herr Baron«, fragte Kringelein schnell. Er fühlte sich überwältigend gut nach der Fahrt und dem Flug, wach und kräftig und zu allem bereit. Aber es war ihm,
als würde er zusammenfallen wie ein Gummimännchen im gleichen Augenblick, da der Baron ihn verließ.
»Ich würde brennend gern mitkommen«, erwiderte Geigern, »aber ich kann leider nicht. Ich habe kein Geld.«
Kringelein hatte gewaltig an Geigerns lächelnder Bemerkung zu kauen. Sie hielten schon am Portal 5, sie stiegen schon aus, und er war noch nicht damit fertig.
»Ich bringe den Wagen in die Garage«, rief Geigern, als Kringelein mit etwas steifen und singenden Beinen ausgeladen war und verschwand um die Ecke.
Kringelein marschierte gedankenvoll durch die Drehtür, deren Mechanismus ihn nicht mehr verblüffen konnte. »Kein Geld«, dachte er, »hat kein Geld. Man muss etwas tun.« Als Geigern im zweiten Stock anlangte, um sich umzukleiden, fand er den wartenden Kringelein vor seiner Tür. »Haben Herr Baron Spaß mit mir gemacht? Oder ist es wahr, dass Herr Baron in Geldverlegenheiten sind?« fragte Kringelein hastig. Es war einer der schwersten Sätze, die er in seinem Leben geredet hatte, und er verstotterte sich trotz aller Vorbereitung.
»Absolut Wahrheit, Herr Direktor. Ich bin ein geschlagener Mann. Ich klebe von Pech. Ich habe noch 22 Mark und 30 Pfennige in der Tasche und werde mich morgen im Tiergarten aufhängen müssen«, sagte Geigern und lachte über sein ganzes hübsches Gesicht. »Aber was das Schlimmste ist, ich muss innerhalb 3 Tagen in Wien sein. Ich habe mich verliebt. Hören Sie? Ich bin in einer unerhörten Weise verknallt in eine Frau und muss unbedingt hinterher herfahren. Und weit und breit kein Geld. Wenn mir nur jemand so viel pumpen würde, dass ich heute Abend spielen kann.«
»Spielen möchte ich auch«,
sagte Kringelein schnell und aus dem Innersten heraus. Er hatte wieder das 120-Kilometer-Gefühl, das Fluggefühl, und sauste mit sich selbst davon ins Endlose.
»Ich hole Sie von der Sporthalle ab und wir gehen in einen netten Club. Sie setzen 1000 Mark und ich 22, sagte Geigern, schloss sein Zimmer auf und ließ Kringelein draußen stehen.
Vorläufig hatte er genug von ihm. Drinnen warf er sich in den Kleidern aufs Bett und schloss die Augen. Er hatte ein flaues und überdrüssiges Gefühl. Er versuchte, sich das Mädchen mit der blonden Stirnlocke vorzustellen, das er für 5 Uhr in den gelben Pavillon bestellt hatte, aber es gelang ihm nicht. Er fiel in einen 3-Minuten-Schlaf, in einen Sack voll Schwärze und Erholung, wie er es im Krieg gelernt hatte. Ein anklopfendes Stubenmädchen mit einem Brief in der Hand weckte ihn auf. Der Brief war von Kringelein. »Sehr verehrter Herr Baron«, schrieb Kringelein, »würden Sie Unterzeichnetem gestatten, Sie heute Abend als seinen Gast betrachten zu dürfen und gleichzeitig beigelegtes, geringfügiges Darlehen, freundlichst gegen Quittung, in Empfang nehmen? Es würde mir eine Genugtuung sein, Ihnen gefällig sein zu können, und kommt es jetzt auf das Geld nicht mehr bei mir an. Mit hochachtungsvollem Gruß, ergebener Otto Kringelein. Anlage, eine Eintrittskarte, Mark 200. Das Kuvert mit dem Hotelaufdruck enthielt eine orangefarbene Karte zu den Boxkämpfen im Sportpalast und 2 knittrige 100-Mark-Scheine, die seitlich mit Tinte nummeriert waren. Auf Kringeleins Namen fehlten die I-Punkte. Er hatte sie endgültig verloren, in dem besinnungslosen Lebenswillen dieses denkwürdigen Tages. Mit hohlen und ausgesogenen Knochen blieb Preysing in der Halle zurück, nachdem die Konferenz abgeschlossen, der Vorvertrag unterzeichnet war und Dr. Zinnowitz sich unter Glück und Segenswünschen verabschiedet hatte. Das Gefühl eines großen Erfolges, das Bewusstsein, die Chemnitzer glücklich geblufft zu haben, die Anspannung des Sprechens und Siegens auf einer unsoliden Basis war sehr neu für den Generaldirektor und ließ ihn in einem sonderbaren, nicht unangenehmen Taumel. Er sah auf die Hoteluhr. 3 Uhr vorbei. Ging mechanisch in das Telefonzimmer, um eine Verbindung mit der Fabrik anzumelden. Dann wanderte er in den Speisesaal. Der Schwindel war bestenfalls 3 Tage aufrechtzuerhalten. In diesen 3 Tagen musste etwas geschehen, wenn nicht eine bodenlose Blamage erfolgen sollte. Die Unterschrift unter dem Vorvertrag konnte innerhalb 14 Tagen zurückgezogen werden. Er war gerade beim Fisch, als ein Page sein »Ferngespräch für Herrn Preysing« in den murmelnden und diskreten Speisesaal krähte. Er trank noch einen heftigen Schluck Wein und marschierte seinem Essen davon in die Telefonzelle 4. Da war der Alte in Fredersdorf.
Hallo. Tag, Papa. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Die Konferenz hat bis jetzt gedauert. Ich dachte, es interessiert Sie, das Resultat sofort zu erfahren. Also, der Vorvertrag ist unterzeichnet. Nein, unterzeichnet. Unterzeichnet!
Er musste jetzt schreien, denn der Alte hatte die Eigenschaft, sich schwerhöriger zu stellen, als er war.
Schwer, meinen Sie? Na, es ging. Danke, danke. Keine Ovationen, bitte. Hören Sie, Papa, ich muss aber gleich nach Manchester fahren. Doch, es ist unbedingt nötig, unbedingt. Ich fahre nach Manchester. Gut, gut, ich schreibe Ihnen das noch genau. Wie? Sie sind zufrieden? Ich auch. Jawohl, Fräulein, ich bin fertig. Auf Wiedersehen.
Preysing blieb noch in der Zelle stehen. Wieso denn? Dachte er erstaunt. Wieso fahre ich denn nach Manchester? Wie komme ich darauf? Aber es ist ja richtig. Ich fahre nach Manchester. Ich habe die Sache hier gedeichselt. Ich werde auch dort die Sache deichseln. Ganz einfach. Ein neues Selbstgefühl blies ihn auf und trieb ihn hoch wie einen Ballon. Er ging in den Speisesaal zurück, wo ein gut dressierter Kellner indessen den Wein in frisches Eis gestellt hatte, aß, trank seine Flasche Wein leer, zündete die Zigarre an und fuhr dann mit heißen Schläfen und kalten Füßen zu seinem Zimmer hinauf. Das müde Unbehagen, das er empfand, verdichtete sich zu einem Jucken im Gesicht, und als Preysing sich kratzen wollte, fand er seine unrasierten Wangen. Er nahm Hut und Mantel wie zu einer größeren Unternehmung, er vermied den Hotels-Souterrain-Friseur, auf den er noch vom Morgen her erzürnt war, und suchte in den Nebengassen einen vertrauenswürdigen Friseurladen. Preysing wurde auf einen Stuhl komplimentiert und in Mantel und Lätzchen eingebündelt. Einen Moment Geduld. Der erste Gehilfe sei nur eben essen gegangen, wurde ihm aufs Höflichste bedeutet, und dann steckte man ihm ein beschwichtigendes Bündel illustrierter Zeitschriften in die Hand. Preysing, zu ermattet, um Widerstand zu leisten, lehnte den Kopf an die kleine Rückenstütze, atmete den angenehmen Parfumduft des Ladens ein und begann, in den Zeitungen zu blättern. Er tat dies zunächst ganz gleichgültig, fast mit Widerwillen, denn er liebte diese leichtsinnige Gattung von Zeitvertreib durchaus nicht. Aber nach einiger Zeit lächelte er doch über diesen oder jenen Scherz kurz durch die Nase, er blätterte auch einmal zurück, um eine dekoltierte Frau genauer zu besehen, und dann geschah es, dass er eine Seite aufschlug und sie aufgeschlagen ließ während der ganzen Zeit, die er auf dem Rasierstuhl verbrachte. Das Bild stellte ein unbekleidetes Mädchen dar, das auf den Zehenspitzen stand und über einen Wandschirm zu schauen versuchte, der viel höher war als sie. Sie hatte die Arme hochgehoben und die überaus zierlichen Brüste mit dieser Bewegung auf eine besondere und verlockende Art emporgespannt. In dem langen und schmalen Rücken sah man zugleich die feine Muskulatur spielen. Um die Mitte wurde dieser Körper unglaubwürdig schmal. Die Hüften setzten in dieser Schmalheit an und verbreiterten sich in zwei langen, sanften Schwüngen zu den Schenkeln hin. Hier machte der Körper eine kleine Drehung, so dass der Schoß des Mädchens eben noch als zart gebuchteter Schatten zu ahnen war und Schenkel und Knie gestreckt etwas von federnder Neugier auszudrücken schienen. Auch ein Gesicht hatte dieses ausnehmend wohlgeratene und erfreuliche Frauenwesen und, was das ungeheuer Erregende an dem Bild war, dieses Gesicht kannte der Generaldirektor. Es war Flämmchens, kurznäsiges, munteres und unschuldiges junges Katzengesicht. Es war das zutrauliche Lächeln von Flamm 2. Es war ihr Stirnlöckchen, auf das der raffinierte Fotograf noch ein extra Lichtchen gesetzt hatte. Und es war vor allem ihre völlige Natürlichkeit, Selbstverständlichkeit und Unbefangenheit, in der sie hier splitternackt vor aller Welt ihren Akt hinstellte. Preysing spürte sein Blut in sich rollen. Er hat das lange nicht mehr gespürt. Er war 54 Jahre, kein alter Mann, aber ein eingeschlafener Mann. Der anspruchslose Gatte einer auseinandergegangenen Mulle, der harmlose Peps erwachsener Töchter. Er war es nicht gewöhnt, dass seine Fantasie arbeitete. Aber nun arbeitete sie. Während das Rasiermesser leicht und geübt über sein Gesicht fuhr, erlebte Preysing unerhörte, unwahrscheinliche Dinge mit dem nackten Flämmchen, unerhörte Dinge mit sich selbst, die er sich nicht zugetraut hätte.
»Soll der Schnurrbart gestutzt werden?« fragte der Friseur.
»Nein«, sagte Preysing aufgestöbert. »Warum denn?« »Die Spitzen sind etwas grau. Das macht älter. Wenn ich dem Herrn raten dürfte, der Herr würde ohne Schnurrbart 10 Jahre jünger aussehen«, flüsterte der Friseur mit dem schmeichlerischen Lächeln aller Friseure im Spiegel.
»Ich kann doch nicht ohne Schnurrbart zum Mulle zurückkommen wie ein Affe«, dachte Preysing und schaute sich im Spiegel an.
Wirklich, der Schnurrbart war grau, und unter dem Schnurrbart stand immer etwas Schweiß auf der Oberlippe.
»Ach was, Mulle«, dachte er.
Und da hatte er eigentlich die Ehe schon gebrochen.
»Ja, nehmen Sie mal weg. Nachwachsen kann man so einen Schnurrbart immer noch lassen.«
Im Hotel bemerkte man die Sache mit dem Schnurrbart sofort, aber man ignorierte sie. Preysing, der eilig und mit kurzem Atem nach Post fragte, bekam einen Brief von Mulle in die Hand gedrückt. Er steckte ihn einfach ein, ungelesen und ohne Zartgefühl. Sodann strebte er den Telefonzellen zu. Er ließ sich mit der Kanzlei von Justizrat Zinnowitz verbinden und hatte ein kurzes Gespräch mit Flamm 1. Ob das Fräulein Schwester zufällig in der Kanzlei zu treffen sei? Nein, nicht mehr. Wie man sie erreichen könnte?
Ja, meinte Flamm 1 zögernd, sie hätte sich vielleicht ein wenig verspätet, aber dann müsste sie jeden Augenblick im Hotel einlaufen. So hätte sie es wenigstens verstanden.
Preysing dankte und hängte verwirrt ab. Er strebte beunruhigt wieder zur Portierloge quer durch die Halle. Man hörte deutlich die klopfende Musik aus dem gelben Pavillon. »Hat meine Sekretärin nach mir gefragt?« erkundigte er sich.
»Gefragt hat sie nicht«, sagte der kleine Georgi. »Aber sie war in der Halle, vor ungefähr 10 Minuten. Die schlanke blonde Dame, nicht wahr? Ich glaube, sie ist jetzt drüben beim 5-Uhr-Tee im gelben Pavillon, quer durch die Halle, der 2. Gang hinter dem Lift, bitte. Sie hören es an der Musik.«
Um diese Zeit, 20 Minuten nach 5 Uhr, ist der gelbe Pavillon Tag für Tag vollgestopft mit Menschen. Die gelben, wolkig gerafften Seitenvorhänge vor den hohen Fenstern sind zugezogen. An den Wänden brennen gelbe Lämpchen, auch auf jedem der kleinen Tische brennt ein Lämpchen unter gelbem Schirm. Es ist heiß hier. 2 Ventilatoren sausen, die Luft knistert von Menschen. Sie sitzen dicht aneinander gedrängt, einer in der Wärme des anderen, denn man hat die kleinen Tische zusammengeschoben, um mehr Platz für die Tanzenden in der Saalmitte zu bekommen. Wie sie 10 Minuten nach 5 nicht hier waren, dachte ich, der versetzt dich, wirst sehen, der versetzt dich, dachte ich mir, sagte Flämmchen, die mit Geigern eine nachlässige Variation des Charleston tanzte, etwas Neues, das eine kleine Synkope in die Kniekehle knickte und über das ihre beiden Körper sich ganz einig waren.
»Ausgeschlossen! Ich habe mich den ganzen Tag auf sie gefreut«, sagte Geigern. Er sagte es ebenso leicht und nachlässig und beiläufig, wie er tanzte.
Sie trug ein blaues, dünnes Seidenkleidchen, eine billige Kette aus geschliffenem Glas und ein flott zurechtgekniffenes Hütchen aus einem Serienverkauf zu einer Mark 90. Sie sah bezaubernd aus, mit diesen Requisiten einer karrierebeflissenen Eleganz.
»Ist das wahr, dass Sie sich gefreut haben?«, fragte sie.
»Zur Hälfte wahr, zur Hälfte Schwindel«, erwiderte Geigern aufrichtig. »Ich habe einen fürchterlich langweiligen Tag hinter mir«, setzte er noch hinzu und seufzte. »Ich mache da bei einem alten Herrn den Bärenführer. Es ist zum Auswachsen.«
»Warum tun Sie es denn?«
»Ich brauche etwas von ihm.«
»Ach so«, sagte Flämmchen voll Einsicht. »Sie müssen nachher auch mit ihm tanzen«, sagte Geigern und zog sie ein wenig näher zu sich.
»Ich muss gar nichts.«
»Nein, aber ich werde Sie sehr schön darum bitten.« »Er kann gar nicht tanzen, verstehen Sie, aber er wünschte es sich so sehr. Sie gehen nur so ein bisschen spazieren an der Wand lang mit ihm. Mir zuliebe.«
»Na, mal sehen«, verhieß Flämmchen. Schweigend wurde weitergetanzt. Geigern schob etwas später ihren Körper noch etwas dichter an den seinen heran, er spürte ihren Rücken schmiegsam in seiner Hand, aber davon wurde er nicht zufrieden. Nur zornig.
»Na, was ist los?«
fragte Flämmchen, die zu spüren verstand.
»Ach, nichts«,
murrte Geigern, der wütend auf sich selbst wurde.
»Was will man denn?«
fragte Flämmchen bereitwillig.
»Er war so hübsch mit seinem Mund«, fand sie, »und mit seiner Narbe über dem Kinn und mit seinen etwas schrägen Augen. Sie war ein bisschen verliebt in ihn.«
Die Musik hatte geendet, und Geigern machte Anstalten, sie zu dem kleinen Tisch zu schieben, an dem er Kringelein bei einer Tasse Mokka zurückgelassen hatte.
»Tango!« schrie Flämmchen frenetisch.
Sie nahm einfach Besitz von Geigern.
»Gestern waren sie ganz anders.«
»Ja, gestern«, antwortete Geigern.
»Es klang wie vor 100 Jahren.«
»Mir ist etwas passiert zwischen gestern und heute«, fügte er hinzu. Er verstand sich auf die leichteste und einfachste Weise mit Flämmchen, und plötzlich gab er dem Wunsch nach, zu erzählen.
»Ich habe mich heute Nacht ganz schwer verliebt.«
»Ganz schwer, verstehen Sie?« sagte er leise in den Tango hinein. »Das dreht einen ganz um. Das geht einem durch und durch.«
»Das ist aber nichts Besonderes«, sagte Flämmchen spöttisch vor betrübter Enttäuschung.
»Doch, doch. Das ist etwas Besonderes. Man möchte aus seiner Haut fahren und ein anderer Mensch werden, verstehen Sie? Man glaubt plötzlich, dass es nur diese eine, einzige Frau auf der Welt gibt. Und alles andere ist nichts. Man glaubt, dass man nie mehr schlafen kann, wenn nicht bei dieser Frau.«
»Wie sieht die Frau denn aus?«
fragte Flämmchen, und jeder andere an ihrer Stelle würde dies auch gefragt haben.
»Ach, wie sieht sie aus? Das ist es ja eben. Sie ist sehr alt und so mager, so leicht. Mit einem Finger könnte ich sie heben. Sie hat Falten, hier und hier, und verweinte Augen, und sie spricht ein Kauderwelsch wie ein Clown. Man muss lachen und heulen dabei. Und das alles gefällt mir so großartig. Es ist nichts zu machen dagegen. Es ist eben die große Liebe.«
»Die große Liebe? Das gibt es doch gar nicht«, sagte Flämmchen. Sie hatte das erstaunte und eigensinnige Katzengesicht, das Stiefmütterchen im Beet zuweilen zeigen.
»Doch, doch. Das gibt es«, sagte Geigern. Dies überwältigte Flämmchen so sehr, dass sie eine Sekunde lang mitten im Tango innehielt, um kopfschüttelnd Geigern zu betrachten.
»Hat der Mensch Worte?« murmelte sie dabei.